Gott ernst nehmen. Predigt Nummer 3 in der Reihe, die 10 Gebote. Ich habe ja gesagt, es gibt so Eselsbrücken, wo man sich das immer wieder merken kann, in welcher Reihenfolge die Gebote kommen. Ich habe mir heute so gedacht, ja, das dritte Gebot, das sind ja die drei Personen Gottes, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das kann man sich ganz gut merken. Das ist also, hier geht es um den Namen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Also, die Nummer 3. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und als kleiner, nicht mehr ganz so kleiner Junge im Konfirmandenunterricht, habe ich schon wiederholt gesagt, haben wir ganz viel auswendig gelernt. Lieder, Kirchenlieder, alte Lieder und auch die Erklärung zu den 10 Geboten von Martin Luther. Der hat eine Art Glaubenskurs geschrieben für Kinder und Erwachsene, den kleinen Katechismus. Und dieser kleine Katechismus erklärt die Bedeutung unter anderem der 10 Gebote. Es ist immer nach dem gleichen Schema aufgebaut. Erst kommt das Gebot und dann fragt er oder der Katechismus, was ist das? Und die richtige Antwort darauf ist, wir sollen Gott fürchten und lieben. Das steht überhaupt bei jedem Gebot in der Erklärung drin. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Das ist also ganz, ganz kurz und auf den Punkt gebracht, die Bedeutung dieses Gebots. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Warum ist der Name Gottes so wichtig? Warum macht man oder hat Gott ein Gebot draus gemacht, um diesen Namen zu schützen? Das passiert nicht nur bei Gott. Mir ist eine Geschichte eingefallen, die ich mal erlebt habe. Wir haben mal eine Jugendevangelisation gemacht und haben liebenswürdigerweise von der Firma Aldi einen ehemaligen Laden, ein Gebäude dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Wunderbar, Riesenscheiben mitten im Ort. Konnte man ganz toll mit Werbung machen und man konnte auch von außen reingucken, was da so alles passiert. Dann haben wir Flyer gemacht und dann haben wir auf diesem Flyer mit viel Kreativität das Logo von Aldi nachgemacht und irgendwie draufgeschrieben, willkommen zur Jugendevangelisation beim alten Aldi. Daraufhin haben wir einen riesen Ärger mit der Firma Aldi gekriegt, weil wir den Namen dieser Firma missbraucht haben. Wir haben uns natürlich vielmals entschuldigt, aber eben was passiert war, war passiert. Das ist nicht so ohne. Ein Name ist nämlich nicht nur ein Etikett, sondern ein Name steht für 3 Dinge. Für Ansehen, Charakter und Autorität einer Person. Ein Name verkörpert 3 Eigenschaften einer Person. Sein Ansehen ist klar, wenn man also das Logo vom Aldi verhunzt, ne, dann gerät Aldi in ein komisches Licht. Wie ist es eigentlich mit Gottes Namen? Wenn ich einen Namen ausspreche, dann denke ich an das Ansehen der Person. Denken wir an Hitler, denken wir an Bin Laden oder Bohlen meinetwegen. Es ist interessant. Es gab Zeiten, wo Eltern ihre kleinen Jungs Adolf nannten und sich gar nichts dabei dachten. Es gibt Statistiken, wo man gucken kann, wie ist eigentlich die Verteilung des Namens Adolf unter Neugeborenen. Das ist ganz interessant. Eigentlich war Adolf bis in die 30er Jahre hinein kein sehr verbreiteter Name, stieg dann plötzlich an und erreichte seinen Höhepunkt, schätzt mal, was? 40, 33, 44, 39, 42. 42. Ab 1942 ging die Verbreitung des Namens Adolf rapide runter. Rapide. Wurde, also ab 43 gab es den Namen Adolf unter Neugeborenen faktisch nicht mehr. Weil man, ja, weil das etwas mit Ansehen zu tun hatte. Die Eltern haben gefürchtet, wenn das jetzt schief geht mit dem Krieg, dann hat mein Kind etwas mit diesem Namen zu tun. Das wäre ganz schlecht. Ansehen. Sein Charakter. Auch da sind wir wieder beim Adolf. Na klar. Vielleicht, ja, der Name steht für Charakter oder Qualität oder besser gesagt Stand. Das spielt ja heute nicht mehr so eine große Rolle, was der Name bedeutet, was der aussagt. Aber in der Bibel wurden Kinder oft nach bestimmten Charaktereigenschaften benannt. In der Hoffnung, so soll er mal sein oder so mag sie dann mal werden. Da gibt es eine Deborah. Deborah, auf Hebräisch Dvora, bedeutet Biene. Also die Hoffnung, mein Kind möge einmal eine fleißige Biene werden. Warum haben die Kinder von Lessing wohl Gotthold genannt? Oder die Eltern von General Blücher ihren Sohn Leberecht? Es gab hier in der Gemeinde einmal einen Traugott, den viele noch kennen. Jesus gab Simon einen neuen Namen. Er sollte ein Fels sein. Also nannte er ihn Fels und Petrus war geboren. Der Name steht auch für Autorität, drückt Autorität aus. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, also die Autorität des Volkes steht dahinter. Im Namen des Gesetzes, sie sind verhaftet. Im Namen von Volker Pauli, sie sind verhaftet. Nein, das klingt nicht gut und das, so sehr wir unseren Bürgermeister verehren, sein Name reicht nicht dafür aus, für diese Autorität. Das alles steckt hinter dem Ausdruck Namen. Ein Name ist mehr als ein Etikett. Hinter dem Namen steckt das Ansehen der Person, der Charakter der Person und auch die Autorität der Person. Und deswegen ist es wichtig, den Namen zu schützen. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir im Namen Gottes zusammenkommen, dann ist das ganz in seinem Sinn. Dann ist er es, der uns zusammengeführt hat. Und dann ist er mit seiner ganzen Heiligkeit und auch mit seiner Gnade gegenwärtig. Er ist jetzt da. Wir haben in seinem Namen diesen Gottesdienst begonnen. Er ruft uns zu sich. Wenn wir für Kranke beten, dann geschieht das sehr bewusst im Namen des Herrn. So ist es beschrieben im Jakobusbrief, Kapitel 5. Die Ältesten sollen für den Kranken beten im Namen des Herrn. Oder gibt es drei Stellen in der Bibel, Joel 3, Apostelgeschichte 2 und Römer 10, da heißt es, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wenn wir den Namen Gottes kennen, dann können wir online gehen. Dann können wir Zugang finden zu diesem Namen. Das ist erstmal was ganz, ganz Großes, dass wir den Namen Gottes kennen. Dass wir ihn anrufen können. Dass wir nicht allein sind. Das ist etwas ganz Gigantisches. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz nicht führen oder nicht missbrauchen. Da könnte man sagen, ja, das steht ja nur im Alten Testament, ist ja nicht mehr so ganz auf dem letzten Stand. Wir stehen ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Für uns gilt, was Jesus gesagt hat. Das ist richtig. Aber was hat Jesus gesagt? Er hat den Jüngern das Gebet beigebracht, das wir hier vorne sehen. Und da ist vom Namen Gottes die Rede. Dein Name werde geheiligt. Das ist O-Ton Jesus Christus. Wer so betet, der macht es zu seinem Herzensanliegen, dass Gottes Name nicht geschändet wird, nicht durch den Kakao gezogen wird, dass allen Menschen bewusst wird, was für ein heiliger und barmherziger Gott sich hinter diesem Namen verbirgt. Wer so betet, der fragt nicht mehr, was darf ich jetzt nicht mehr sagen, sondern der fragt vielmehr, wie kann mein Reden dazu beitragen, dass Gottes Name in meiner Umgebung den Rang zukommt, der ihm gebührt. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als nur immer zu gucken, was ist verboten, was darf man nicht. Also geht der neue Bund sogar noch über den alten Bund hinaus. Gott macht deutlich, es ist keine Bagatelle hier. Es ist kein Kavaliersdelikt. Es ist keine Bagatelle, wenn ihr mein Ansehen durch den Kakao zieht. Oder weil ihr mein Ansehen durch den Kakao zieht, wenn ihr meinen Namen missbraucht. Weil ihr meinen Charakter in ein falsches Licht stellt. Und meine Autorität für eure privaten Zwecke missbraucht. Das ist wirklich keine Bagatelle. Wie der Name Gottes missbraucht wird. Der Name ist so etwas wie der Schlüssel zu Gott, zu einer Beziehung zu Gott. Wir können ihn anrufen. Vielleicht vergleichbar mit dem Schlüssel zu einer Wohnung. Wenn ich in Urlaub fahre, dann gebe ich guten Freunden meinen Schlüssel. Und das ist ein Vertrauensbeweis. Und ich nehme an, dass meine Freunde dann nicht meine Wohnung auf den Kopf stellen, sondern diesen Schlüssel nur dann benutzen, wenn es unbedingt nötig ist. Und indem uns Gott seinen Namen offenbart, offenbart er uns etwas ganz, ganz Kostbares. Er macht etwas ganz Großes. Er gibt uns den Schlüssel zur Beziehung zu ihm. Weh uns, wenn wir das missbrauchen. Wenn wir seinen Namen kennen, dann können wir andere Menschen in seine Nähe ziehen. Oder wenn wir seinen Namen missbrauchen, sie von ihm wegtreiben. Wir können Beziehung zu ihm aufnehmen oder diese Beziehung wieder verlieren. Übrigens weise ich darauf hin, dass dieses dritte Gebot das einzige von den 10 Geboten ist, das nur eine Drohung bei sich hat. So als ob Gott das ganz besonders schützen wollte. Das zweite Gebot hat eine Drohung und eine Verheißung. Das haben wir letztes Mal gehabt. Und das fünfte Gebot hat nur eine Verheißung. Aber das dritte Gebot hat nur eine Drohung. Kommen wir zu Luthers Erklärung. Das Wort missbrauchen gibt es im Hebräischen nicht. Im Original steht, du sollst den Namen des Herrn nicht zum Lehren gebrauchen. Also nicht EH lehren, sondern EE lehren. Zum Lehren, zum Nichtswürdigen. Das Lehre, ein niederer, unheiliger Zweck. Martin Luther sagt, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht, ja, und jetzt kommt das ganze Lehre, das wird aufgezählt. Fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen. Eine nützliche Zusammenfassung. Ich will ein paar solche Fälle nennen, wo man den Namen des Herrn für unheilige Zwecke missbraucht. Kommen wir zuerst mal zum gottlosen Missbrauch. Es gibt einen gottlosen Missbrauch und noch einen anderen Missbrauch, kriegen wir gleich. Der erste Missbrauch ist das Fluchen. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen. Fluchen empfinde ich so, wenn ich so auf mein Leben zurückgucke, die letzten 30, 40 Jahre, ganz große Mode geworden. Erstaunlich. Werde es eine Zeitmaschine geben und man könnte Leute von, sagen wir mal, 1970 oder 1980 in die heutige Zeit katapultieren und man würde mit ihnen zusammen Fernsehen gucken, die würden aus allen Wolken fallen. Was da geflucht wird, wie leichtfertig viele ihre Sätze mit einem hippen Verdammt würzen, das ist ganz erstaunlich. Das Kleid steht dir aber verdammt gut, habe ich neulich gehört. Das ist die passive Form, verdammt. Und diese passive Form macht immer deutlich, es ist eben von Gott verdammt, nicht von irgendwem verdammt, sodass das also, wenn ich das sage, ein Missbrauch des Namens Gottes ist. Gedankenlos, aber ein Missbrauch. In den Medien hat es überhand genommen, nicht nur die halbstarken Kerle reden so, sondern ganz zarte Moderatorin. In der Nachrichtensendung habe ich es neulich gehört, im öffentlich-rechtlichen, also so ein Seniorensender irgendwie, so eine Nachrichtensendung, wo das gesagt wurde. Warum machen die das? Warum tun die sowas? Sie wollen dem besonders Nachdruck geben, was sie sagen. Sie wollen also praktisch den Namen Gottes benutzen, um das, was sie sagen, besonders zu betonen, dass es auch richtig ankommt. Ein leerer, ein niederer Zweck. Ich zucke zusammen, wenn ich sowas höre. Mir soll es nicht über die Lippen kommen. Es ist sehr leichtsinnig. Wir müssen wissen, dass Gott den nicht ungestraft lässt, der seinen Namen missbraucht. So steht es da. Ganz, ganz ernst. Man denkt sich auch nichts dabei, wenn man bei jedem zweiten Satz mit dem Ausruf "Ach Gott" anfängt. Oder "Ach Gott, wie ist es kalt?" "Ach Gott, wie ist es heiß?" Vollkommen sinnlos, vollkommen gedankenlos, aber macht es die Sache besser? Sicher nicht. Zweitens, das Zaubern. Es sei nur angedeutet, dass alle Wahrsager und aller Okkultismus sowieso unter Gottes Gericht fallen, egal ob Gottes Name dabei verwendet wird oder nicht. Es gibt aber auch viel weiße Magie. Also Magie, die sich des Namens Gottes bedient. Im Namen der Dreieinigkeit geschieht ganz, ganz viel. Es wird tatsächlich mit Gottes Namen gezaubert. Und das Schwören, Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Nicht nur bei Gottes Namen und dann auch noch falsch, sondern ihr sollt überhaupt nicht schwören. Da kommt der Einwand, käme auch von mir, sehe ich auch so, geht aber eigentlich gar nicht. Denn wie ist es, wenn ich vor Gericht stehe und ich werde aufgefordert, etwas zu beschwören? Was soll ich machen? Oder denke ich an die Bundeswehr, ein Gelöbnis wird verlangt. Ich kann mir das nicht aussuchen. Was? Geht ohne. Ah ja, okay, es wird aber erwartet. Ja. Es gibt Situationen, wo ich es mir nicht aussuchen kann. Die Antwort darauf ist, in Situationen, die wir uns nicht aussuchen können, dürfen wir selbstverständlich schwören. Aber dieses Wort von Jesus setzt voraus, dass bei jeder Gelegenheit geschworen wurde, auch wenn es gar nicht nötig war, einfach so, um deutlich zu machen, das, was ich dir jetzt sage, ist aber garantiert wahr. Also sonst, wenn ich nicht schwöre, brauchst du nicht so auf die Goldwaage legen, aber wenn ich schwöre, dann darfst du mir glauben. Das ist Missbrauch von Gottes Namen. Jesus sagt, sag einfach ja oder nein, das reicht. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel. Du missbrauchst deinen Namen, um deine Unehrlichkeit in den übrigen Situationen nur zu verstecken. Es kommt mir auch so vor, als ob ich in letzter Zeit sehr oft den Ausdruck "ich schwöre" höre. Ganz besonders unter jungen Leuten. Und da würde ich doch nochmal die Betroffenen bitten, über ihren Sprachgebrauch nachzudenken. Ob das wirklich nötig ist, diesen Ausdruck zu verwenden. Ich meine wahrscheinlich, dass es kein echter Schwur ist, dass es halt nur so ein Spruch ist, so ein Kraftausdruck. Aber denk mal darüber nach. So. Jetzt kommen wir zum frommen Missbrauch. Darüber steht in der Erklärung von Luther nichts, aber ich glaube, das ist der eigentliche, der Missbrauch, der uns auch sehr betrifft als Christen. Es gibt auch einen frommen Missbrauch des Namens Gottes. Es gibt einen Theologen, der ist schon lange nicht mehr unter den Lebenden, aber der hat viele gute Sachen gesagt und geschrieben. Stellin war sein Name, der hat Folgendes gesagt. Nicht das Fluchen gottvergessener Menschen, sondern das religiöse Geschwätz der Frommen ist die spezifische Sünde gegen das zweite Gebot. Er hat gesagt, also mit anderen Worten, das zweite Gebot, er erzählt es anders, erzählt es nach der lutherischen Zählung, nach der biblischen Zählung ist es das dritte. Eigentlich geht es die Frommen an, dieses Gebot, nicht so sehr die Gottlosen. Das sind die richtigen Adressaten. Und möchte euch sagen, dass wir den Namen Gottes als Christen tragen. Wenn wir uns als Christen bekennen, dann repräsentieren wir Gottes Namen. Es wird ja bekannt, früher oder später. Das ist ein Frommer. Wir repräsentieren Gottes Namen. Das heißt, man macht Gottes Charakter an uns fest, an unserem Verhalten, an unserem Reden auch. Wenn wir über Gott reden, dann, wir sollen über ihn reden, das ist unser Auftrag, wir sollen Zeugnis geben, aber dann müssen wir auch authentisch sein. Das heißt, Reden und Leben müssen einigermaßen übereinstimmen. Keiner von uns ist vollkommen. Aber es darf nie dahin kommen, dass wir uns nicht mehr unter Gottes Autorität stellen. Denn dann ist die Authentizität verloren und wir verstoßen mit unserem ganzen Leben gegen dieses Gebot Gottes, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Wir sind nicht Gott, aber wir sind Gottes Bodenpersonal. Und die Leute, die identifizieren Gott mit seinem Bodenpersonal. Zu Gott selber haben sie keinen Zugang, aber zu uns haben sie Zugang. Mit das Tragischste ist, wenn fromme Aushängeschilder in der Öffentlichkeit für Skandale sorgen. Denken wir an die Missbrauchsskandale, die wir dieses Jahr erlebt haben. Und es ist auch ein Grund, warum wir ganz besonders für christliche Verantwortungsträger, für Pastoren, Evangelisten, sonst wie, die eine leitende Stellung irgendwo innehaben, eine herausragende Stellung innehaben, beten sollen. Weil ihr Leben ein Aushängeschild ist für unseren Gott mit diesem herrlichen Namen. Deswegen sind wir ganz besonders aufgefordert, für diese Leute zu beten, dass sie bewahrt werden vor Versuchungen. Man muss auch positiv reden. Der dritte Punkt ist, wie der Name des Herrn richtig, der zweite Punkt, Entschuldigung, wie der Name des Herrn richtig gebraucht wird. Es gibt Zeitgenossen, die Juden, die befolgen das Gebot, indem sie aus Angst vor Übertretung den Namen Gottes gar nicht mehr aussprechen. Die haben so Angst davor, vor Strafe, dass sie es gar nicht mehr sagen. Oder dass sie Ersatzwörter verwenden. Der Name oder der Herr oder so etwas. So ist es sicher nicht gemeint. Gott hat ja seinen Namen offenbart und er macht es nicht, um uns aufs Glatteis zu führen. Er hat uns seinen Namen zu einem ganz bestimmten Zweck offenbart. Sein Name ist zum Gebrauch bestimmt, aber eben zum richtigen Gebrauch. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen, dann kommt der Missbrauch, aber zum Schluss das Positive, in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Das ist der richtige Gebrauch des Namens Gottes. Das ist doch was Tolles, dass wir einen Namen haben, den wir anrufen dürfen, selbst wenn sonst jede Nummer besetzt ist. Seine Nummer ist immer frei. Ihn können wir immer anrufen und er hört uns immer in jeder Not. Also, indem wir ihn bei seinem Namen anrufen. Gott hat sich mit seinem Namen mitgeteilt, damit wir ihn anrufen können. Mal zurück. Im Psalm 145 steht, er ist denen nahe, die zu ihm beten, allen, die aufrichtig zu ihm beten. Er ist uns viel näher, als wir denken, wenn wir ihn anrufen. Zu Gott haben wir eine Direktwahl, kein Vorzimmer. Wir brauchen keine automatische Wahlwiederholung. Er ist immer zu sprechen. Und das Zweite, indem wir Gottes Namen Ehre geben. Wir haben seinen Namen, dass wir ihm die Ehre geben. Dazu sind wir da auf der Welt. Das ist unsere Funktion, unsere Aufgabe. Gebt ihm die Ehre, die ihm allein zusteht. So ruft es uns der Psalm 29 zu. Behandelt den Namen Gottes mit der allergrößten Achtung, mit großer Sorgfalt, mit einer liebenden Einstellung und als ein Akt der Anbetung mitten im Alltag. Anbetung, da sind wir nicht auf den Gottesdienst beschränkt. Das können wir mitten im Alltag tun. Ziel, auch gerade in der Familie, den Namen Gottes lieb und teuer machen. Geheiligt werde dein Name, das ist unser Gebet. Und es ist mehr als bloß ein Gebet. Es ist eine Handlungsabsicht des Beters. Ich möchte auch beitragen, was ich kann, dass Gottes Name geheiligt wird. Und drittens schließlich, indem wir Gottes Namen zutreffend personifizieren. Klingt ein bisschen komisch, aber ich wusste nicht, wie ich das besser ausdrücken sollte. Alles, kommt jetzt Zitat von Paulus, der hat es gut geschrieben. Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt. Das steht im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 17. So gebrauchen wir den Namen Gottes richtig. Das gibt seinem Namen die Ausstrahlung und das ist die beste denkbare Öffentlichkeitsarbeit für Gott. Das ist nochmal dieses Zitat. Manche haben es in der Luther-Übersetzung im Ohr. Was tun? Gott sagt, missbrauche meinen Namen nicht. Es ist wirklich keine Bagatelle. Mit dem Namen Gottes, mit dem Namen Jesu, kann man nur mit ganz, ganz großem Respekt umgehen. Vielleicht habe ich mir irgendwo in meinem Leben, auf meinem Lebensweg, in der Schule oder beim Bund oder vom Fernseher so eine schlechte Gewohnheit aufgeschnappt. Es kommt mir so immer wieder über die Lippen, ohne dass ich das beeinflusse. Ich bin wie fremdbestimmt. Was soll man tun? Erstens aufhören, es auf die leichte Schulter zu nehmen. Nehmt dieses Gebot wirklich sehr, sehr ernst. Ich glaube, daran scheitert es sehr oft, dass man es einfach auf die leichte Schulter nimmt und denkt, ach, nicht töten, nicht stehlen, das ist wichtig, aber das hier ist nicht so wichtig. Irrtum, es ist wichtig. Und Gott davon erzählen, von seiner Not, ihn anrufen, das ist schon wieder der rechte Gebrauch des Namens, und ihn um Verzeihung bitten. Und er verzeiht so gerne. Er macht das wirklich. Gott die ganze Problematik anbefehlen. Du kennst mich, du kennst meinen schlechten Charakter. Du weißt, wie leicht mir dieses Gedankenlose so über die Lippen kommt. Ich befehle es dir an, ich gebe es dir, ich gebe dir meine Zunge. Könnte ich es rausschneiden, würde ich es dir geben, dass du es heilst. Bitte heil es. Verändere du mich. Und dann kommt es zur neuen Gewohnheit, den Missbrauch durch richtigen Gebrauch ersetzen. Nicht nur mit dem Alten aufhören, sondern das Alte durch das Neue ersetzen. Seinem Namen wirklich die Ehre geben. Und schließlich Merkposten, er ist bei mir alle Tage bis an das Ende der Welt. Das sagt Jesus den Jüngern, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis das Ende der Welt. Und wenn ich mir so vorstelle, er ist bei mir und er guckt mir so über die Schulter, da fällt es mir schon gar nicht mehr so einfach, so leicht, seinen Namen zu missbrauchen. Das mache ich dann schon gar nicht mehr, das überlege ich mir schon zwei- oder dreimal. Nein, tue ich lieber nicht. Das zu wissen, dass er da ist, hilft ganz enorm. Amen.